Der Weg zu wahrer Größe ist ja ein Weg, der uns alle interessiert, weil wenn ihr so kleine Jungen beobachtet, vielleicht Mädchen nicht ganz so, aber da geht es schon immer ganz früh darum, wer ist groß? Wer ist der Größte in der Klasse? Wer ist größer als der andere? Und ich meine, dass das so ganz nie aufhört. So irgendwo messen wir uns doch immer. Das ist ja auch nicht immer alles schlecht. Nicht jeder Vergleich ist von übel. Wobei doch einige das sein können. Unser Jahresmotto für dieses Jahr, vielleicht erinnert ihr euch noch, das steht auch auf dieser Postkarte mit so einem Familienfoto, die es Weihnachten hier gab, steht im 1. Johannes 4, Vers 4. Und da heißt es, ihr jedoch stammt von Gott, denn der in euch lebt, ist größer und stärker als der, der von dem die Welt beherrscht wird. Ein Ausdruck von Größe, auch von Vergleich, von Verhältnismäßigkeit. Und wenn ihr diesen 1. Johannesbrief gut kennt, dann wisst ihr, dass dieser Vers in einem Zusammenhang steht mit einigen interessanten Dingen. Es war Ende des 1. Jahrhunderts, als dieser Apostel Johannes diesen 1. Johannesbrief verfasste. Er war schon Anfang, Mitte 90. Und dieser Brief, Johannes stand damals der christlichen Gemeinde, die es zu dieser Zeit gab, weltweit vor. Das heißt, es waren mehrere hundert, vielleicht sogar tausende Gemeinden, vor allem im Bereich damals Asien, Minor, Kleinasien, würde man heute sagen, dazu, so die dem Apostel an den Lippen hingen und deren Leitern, Pastoren er selbst persönlich führte, inspirierte. Und dieser Brief war als eine Predigt geschrieben, die in diese Gemeinden Verbreitung finden sollte. Johannes wollte sie vor der Irrlehre des Gnostizismus warnen. Habt ihr schon mal davon gehört? Die Gnostiker. Diese versuchten in zahlreichen Gemeinden in dieser Zeit einzudringen und das Evangelium zu verwässern, zu verändern und damit letztlich unfruchtbar zu machen. Die Gnosis lehrt unter anderem, dass Erkenntnis höher steht als Tugend. Wir würden sagen, je mehr du weißt, desto mehr bist du wert. Ob du es dann auch tust oder ob du gute Dinge tust oder furchtbare Dinge, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, du weißt viel. Das ist eine der Lehren der Gnosis. Eine andere, dass die Heilige Schrift nicht wörtlich genommen werden und nur von wenigen Auserwählten überhaupt verstanden werden kann. Ich kann mir vorstellen, was das in Gemeinden macht, wenn so jemand da aufs Pult tritt und verbreitet diese Lügen. Er macht sie alle abhängig von sich. Wenn ich sowas sagen würde, würde ich sagen, also ihr habt alle keine Fähigkeit, die Bibel zu verstehen. Ihr müsst alle zu mir kommen und dann kann ich euch erklären, was die Bibel wirklich sagt. Das ist Sektierertum. Die Bibel redet von der Mündigkeit aller Christen, von der Priesterschaft aller Christen. Jeder sollte dahin kommen, dass er sehr wohl von der Bibel persönlich von Gott hört und lernt. Dann sagte die Gnostiker, dass das Böse in der Welt ausschließt, dass Gott der einzige Schöpfer sein kann. Die sagen, ja, es gibt so viel Böses, deswegen kann nicht nur Gott Schöpfer sein. Da muss es andere Geister geben, die ebenfalls Schöpferkraft haben. Außerdem, dass die Menschwerdung von Jesus Christus unglaubwürdig ist, weil Gott sich nicht mit etwas Materiellem wie einem Körper vereinigen kann. Auch das glaubten diese Leute. Also es war undenkbar, dass Gott und Materie zusammengehen. Weil Materie war nach deren Weltbild böse, grundsätzlich. Also kann es nie sein, dass Gott sich in menschlichen Körper manifestieren kann. Außerdem sagen sie, dass es keine Auferstehung des Fleisches gibt. Letztendlich nach dem Leben ist alles aus. So, das war in dieser Zeit, das waren die, die überall infiltrierten. Das war so eine Innenlehre. Ihr müsst euch das so vorstellen, da ging ja eine gewisse Zügellosigkeit mit einher. Die Leute, die durch Religion und alles Mögliche in feste Bahnen gehalten wurden, vor allem die niedrigeren Stände dieser Zeit, die bekamen auf einmal eine Lehre, hey, das mit jedem Schlafen ist doch kein Problem. Solange du Wissen weiter wächst, ist das alles in Ordnung. Liebe deinen Nächsten, nur anders definiert, als die Bibel das tut. So viele wurden da verlockt, in die scheinbare Freiheit hineinzugehen, raus aus religiösen Zwängen. Und das kam in die Gemeinde hinein. Deswegen nahm Johannes den Anlass und sagte hier etwas dagegen. Diese Gnostiker hatten sehr niedrige ethische Maßstäbe. Darum betonte Johannes sowohl die Wirklichkeit der Menschwerdung Jesu als auch die hohen ethischen Maßstäbe des Lebens Christi auf Erden. Der in vielen Bereichen entwertenden Lehre der Gnostiker stellte Johannes eine überwältigende Wahrheit der Bibel gegenüber. Wir sind wertvoll. Wir sind wertvoll. Wir sind wertvoll. Nicht, wir werden es durch mehr Wissen oder durch mehr das Richtige tun. Wir sind wertvoll. Und wir tragen als Christen wahre Größe in uns, die uns bevollmächtigt, weit über dem Niveau zu leben, das wir ohne Christus hätten erreichen können. Johannes kehrte das also um. Die Gnostiker sagten, ja gut, du schaffst es sowieso nie, darum leb doch einfach aus, was so in deinen Gefühlen ist, was so deine Lust ist und nimm mit, was du kriegen kannst, weil morgen sind wir alle tot. Und Johannes sagt, nein, Moment, es ist genau andersrum. Wir sind bereits wertvoll ohne Leistung. Die Leistung, auch damals in den religiösen Systemen bis heute, auch hier können Leute sitzen, die noch nicht ganz realisiert haben, dass Leistung nicht meinen Wert ausmacht. Oh, es gibt viele Christen, die kämpfen damit eine ganze Weile, bis sie oft später erkennen, hey, stimmt, es ist gut, die richtigen Dinge zu tun, aber die machen nicht meinen Wert aus. Weil sonst wäre jedes Versagen, jede Sünde, würde ja nur klar machen, wie wertlos ich bin. Ich habe versagt, ich bin nichts wert. Wir sind ja ein Stück weit so erzogen. Der Humanismus erzieht auch in diese Richtung. Deine Leistung bestimmt deinen Wert. Dein sozialer Stand bestimmt deinen Wert. Dein Aussehen bestimmt deinen Wert. Deine Jugend bestimmt deinen Wert. Ist das so? Was ist denn Größe? Ist Größe die Höhe meines Körpers? Oh ja, ich bin größer als du. Ich kann runtergucken. Ist Größe die Summe deines Vermögens? Ist Größe der Umfang deines Bizeps für uns Männer vielleicht? Oder deines Brustumfangs? Oder die Zahl deiner Facebook-Freunde? Bist du dann groß, wenn du da die vierstellige Zahl geknackt hast? Ist Größe der Einfluss deiner Familie? Vielleicht die Wirtschaftskraft? Oder die richtigen Leute zu kennen? Was ist Größe? Ja, anscheinend, da gibt es verschiedene Definitionen und einige sind uns sehr, sehr vertraut. Da sind wir buchstäblich mit aufgewachsen. Manche nicht so hoch, wie sie werden wollten. Was ist Größe? Ich bin dankbar, dass Gott echte Größe klar definiert hat. Ich möchte, dass wir das zusammen anschauen. Und dafür möchte ich ins erste Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Wenn ich mir nur diese Verse anschaue, die in allen heiligen Büchern der wichtigsten Religionen enthalten sind, die haben die Juden, die haben die Moslems, die haben die Christen. Das erste Buch Mose gilt überall als heilig. Und da definiert Gott den Menschen auf eine Art und Weise, die alles in den Schatten stellt, was irgendwo sonst zu hören oder zu lesen ist. Gott sagt, du bist nach Gottes Ebenbild geformt. Niemand käme auf die Idee zu sagen, Gott ist klein. Also niemand, der auch nur eine gewisse Ahnung hat, wer Gott ist. Allein der Begriff Gott impliziert ja unendliche Möglichkeiten. unendliche Größe, unfassbare Gewalt und Macht. Und nach dem Bild hat er den Menschen geformt. Vielleicht sagst du jetzt, ja, hat Gott wirklich so eine Nase? Ich hoffe nicht. Das ist auch nicht, was gemeint ist. Er ist ein lebendiger Geist, ein sprechender Geist. Das ist er. So definiert er sich. Das ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gott ist sprechender Geist und er schuf etwas als sprechenden Geist und umkleidete dieses Etwas mit einem Körper. Und doch ist es immer noch nach seinem Ebenbild, auch wenn die Form des Körpers unterschiedlich ist. Es gibt Merkmale, die haben wir alle und andere, die unterscheiden uns. Das macht ja die Spannung aus. Wir sitzen nicht alle da wie die Klontruppen aus Star Wars, wenn die ihren Helm abnehmen, sondern wir sind alle einzigartig gemacht. Das ist Gott. Dann steht da etwas sehr, sehr Deutliches, was erklärt werden muss. Da steht, du bist zum Herrschen bestimmt. Ja, das hat jeder Diktator wahrscheinlich für sich in Anspruch genommen. Aber ganz so war es nicht gemeint. Zum Herrschen bestimmt bedeutet auch zum Segnen bestimmt. Jeder Herrscher bekommt die Macht, um Segen zu sein, um gute Ordnungen instand zu setzen, um sie zu bewahren, um Freiheit für Menschen zu ermöglichen. Das ist Gottes Wille, ja. Dafür gibt es Herrschaftssysteme aller möglichen Art. Ich will nicht sagen, dass die Demokratie die einzig gute ist. Ich glaube, alles kann missbraucht werden, wenn die falschen Menschen dastehen. Die falschen Menschen der Demokratie leiden, dann gibt es hier Chaos. Wenn der Falsche in der Diktatur leidet, gibt es da Chaos. Und doch gab es auch in beiden Systemen die richtigen Leute und haben Segen bewirkt. Also das System ist nicht alles. Das Herz des Menschen, der Verantwortung ausübt und Leiterschaft und Herrschaft ausübt, ist das Wichtige. Und für uns im Neuen Bund ist eine Art der Herrschaft die relevanteste von allen. Ich glaube nicht, dass Gott dir sagt oder mir sagt, wir sollen Menschen beherrschen. Das steht ja auch nicht da. Diese beiden Menschen sollten nicht über Menschen herrschen, sondern über Tiere, über die Umwelt, über diesen Planeten. So glaube ich, dass er, wenn er heute dieselben Sätze zu uns sagt, und das tut er, er meint, herrsche in deinem Leben. Und das ist nicht immer nur, ja, ich darf tun und lassen, was ich will. Das meint das nicht. Es heißt auch, segne durch dein Leben. Weil in Beherrschung steckt Herrschaft drin. Und wir Christen sind auch berufen, in einigen Bereichen uns selbst zu beherrschen. Wenn du deine Triebe frei laufen lässt, wirst du in Schwierigkeiten kommen. Nicht, weil Gott dich dann weniger liebt, sondern weil du echte Kosten bekommst. Du musst die bezahlen irgendwann. Vielleicht geht deine Ehe kaputt, verlässt deine Familie, verlässt deine Gesundheit, stirbst früher. Die Preise sind vielfältig, aber immer negativ, wenn ich meinen Trieben nachlaufe. Das heißt, ich soll in diesem Bereich herrschen. Paulus sagt, ich kann alles tun, aber nicht alles tut mir gut. Stimmt's? So ist es für uns. Wir haben Erkenntnis bekommen. Und meine allerbeste Freundin, noch vor meiner Frau, ist die Weisheit. Lies die Sprüche, lies Sprüche 8, Sprüche 9, Sprüche 10. Lass die Weisheit zu dir reden, lass dich überführen. Das Beste. Manchen Morgen stehe ich auf und sage, Weisheit, bist du hier? Ich brauche dich. Ich will ohne dich keinen Schritt machen. Die Weisheit ist so gut. Die Weisheit nimmt für sich in Anspruch, du bekommst sie dann, wenn du bereit bist, alles dafür zu geben. Wenn du auf alles andere verzichtest und nimmst die Weisheit. Musst du lesen, Kapitel 8, Anfang. Aber dann sagt sie, aber wenn du mich hast, wenn du mich wirklich hast, wenn du mich empfangen hast, dann hast du Reichtum und Ehre. Dann fülle ich wörtliche Rede der Weisheit, fülle ich deine Schatzkammern. Vielleicht hast du noch nicht mal Schatzkammern. Das macht Weisheit, wenn sie wirklich herrschaftlich in dir ist. Und für mich ist Weisheit eine Ausdrucksform auch des Heiligen Geistes. Weisheit sagt, ich war dabei, als die Erde, als das Universum geschaffen wurde. Ich war mit dabei. Ich war mit in der Schöpfung aktiv. Obwohl Weisheit eine Schöpfung selbst ist, also ein Geist, der auch geschaffen ist, ist es ein ewiger Geist. Er ist da. Er ist zur Verfügung. Und das ist gar nicht das Thema heute. Ich bin nur so begeistert von der Weisheit. Weißt du, wenn du sie so kennengelernt hast wie ich, dann, oh, Weißt du, es gibt tolle Frauen. Und ich habe die tollste geheiratet, die ich je kennengelernt habe. Aber noch eine Steigerung davon ist die Weisheit. Ich liebe sie, ich bin so gern mit ihr zusammen. Und ich will nie irgendwo ohne sie sein, weil das schaffe ich nicht. Da komme ich ganz schnell an die Grenze, wenn sie dabei ist. Sie gibt mir Weisheit in den großen und den kleinen Entscheidungen. Sie hilft mir, meine Fehler zu entdecken und zu korrigieren und weiterzugehen. Und macht mir Mut und vieles mehr. Also du wurdest zum Herrschen geboren. Und die Weisheit ist nur eine der Kräfte, die Gott dir an die Seite gestellt hat, mit der du herrschen sollst. Denn deine Herrschaft soll was Gutes sein. Was Gott repräsentiert. Was ihn groß macht in deiner Familie. Dann bist du ein Hauspriester, wenn du das vorlebst, was der Herr uns vorgelebt hat. Dann folgen dir Leute, dann folgt dir deine Frau auch nach einer Weile gerne. Ich höre ich das so. Ich möchte Hauspriester sein, aber meine Frau macht, was sie will. Sag ich, sag doch einfach erstmal Hauspriester. Ja, wie lange denn? So lange, wie es dauert. Leb doch einfach das, wovon du weißt, dass es richtig ist. Zwing niemanden dazu. Für dich selbst. Für dich selbst, lieber Mann. Und wenn du das eine Weile gemacht hast und deine Frau das sieht, irgendwann lässt sie sich führen. Gerne führen, weil sie Christus in dir sieht. Wer will denn jemandem nachlaufen, der voll ist mit Egoismus, mit Rechthaberei, mit Kritiksucht? Ey, bitte, setz dich nach nebenan. Niemand will mit so jemandem in einem Raum längere Zeit sein. So, und vielleicht sind wir manchmal noch so. Könnte es sein, dass da noch was übrig geblieben ist von dem alten Menschen. Wer ist schon ganz frei von all dem? Aber gib nicht auf. Fang an, dich zu führen. Und du wirst dich wundern, wie Menschen dir folgen, wenn sie sehen, dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Und hier steht, oh, das ist so gut. Ich meine, stell dir vor, diese zwei Menschen, Adam als erster geschaffen, liegt da, fertig geformt, und Gott bläst seinen Geist in seine Nase. Hätte ich gerne ein Foto von. Und dann macht dieser erste Mensch die Augen auf. Und gleichzeitig gehen die Ohren auf. Gleichzeitig läuft das Gehirn an. Der Blutkreislauf kommt in Bewegung. Und dann ist das Erste, was er hört, hey, willkommen auf dieser Erde. Nee. Das Erste, was er hört, ist, sei fruchtbar, mehr dich, füll die Erde und mach sie dir untertan und herrsche. Hast du das jemals so gesehen? Das war das Erste, was dieser Mensch laut Bibel gehört hat. Das finde ich bemerkenswert. Also Gott ist sowieso jemand, finde ich, der sich in vielen Bereichen sehr konzentriert ausdrückt. Nicht so viele Worte macht, wisst ihr? Er sagt Punkt, 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 Überschriften. Okay, weißt Bescheid? Alles klar. Wenn nicht, frag meinen Geist. Okay, dann kommt so der feminine Teil Gottes, wenn du so willst, und erklärt uns die Dinge ein bisschen ausführlicher, nimmt uns an der Hand, an die Brust, was auch immer, und führt uns weiter mit ihm. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht. Was war das Erste, was du gehört hast, als du so ein bisschen Verstand hattest? Was hast du gehört von deinen Eltern, von deinen besten Freunden, von deiner Geliebten, von deinem Chef, von deinem Lehrer? Vielleicht so Dinge wie, du schaffst das nicht. Als du deine ersten Träume hattest und sie geteilt hast mit Menschen, denen du vertraut hast. Das schaffst du, Pino, das schaffst du nie. Das hat noch nie einer gemacht in deiner Familie, das schaffst du nie. Gute Reaktion, sehr gut. Oder es gibt ganz bösartige Dinge, die manchmal Leute wirklich hören und nie mehr vergessen. Zum Beispiel, du hättest ein Junge werden sollen, eigentlich. Wir haben uns einen Jungen gewünscht. Guck dich an. Du hast Brüste. Wir wollten einen Jungen. Was ist, wenn du sowas hörst? Das macht was mit dir dein ganzes Leben lang. Das sind Dinge, die wir gehört haben und die wir geglaubt haben. Adam hat das geglaubt, was er gehört hat von Gott. Und wir glauben die Dinge auch, vor allem wenn wir noch klein sind. Wir glauben solche Dinge. Du bist nichts wert. Du hast zwei linke Hände. Hör auf zu träumen. Du bist auch nur Durchschnitt. Das sagen die Leute nicht so, aber so ähnlich. Was ist dein Vater vom Beruf? Und was willst du machen? Weißt du, manchmal das Lächeln. Das schaffst du nicht. Du bist nicht so gut. All diese Dinge, die wir so gehört haben, haben dazu beigetragen, dass wir heute die sind, die wir sind. Wir haben sicher auch gute Dinge gehört. Aber die brauche ich ja nicht erwähnen, weil die haben gute Frucht gebracht. Ich rede über die Dinge, die uns beschädigt haben, verletzt haben, wo wir bis heute mit kämpfen müssen, wenn wir in den Spiegel schauen. Oder wenn wir andere sehen, die da erfolgreich sind, wo wir es doch so gerne gewesen wären. Mein zweiter Punkt geht darum, dass die Welt immer noch unter Fremdherrschaft steht. Und das müssen wir wissen, um zu verstehen, dass der erste Punkt, du jedoch stammst von Gott, ist der erste Punkt, dass wir den richtig einordnen. Du jedoch stammst von Gott, die Welt steht noch unter Fremdherrschaft. Das hat uns Johannes hier sehr klar verraten. Im 2. Korintherbrief 4, Vers 4 steht, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt seid, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Da gibt es also jemanden, der die Sicht verändert von Menschen. Wenn man so will, der einem eine andere Brille aufzieht, durch die ich die Dinge verzerrt wahrnehme. Manche haben vielleicht sogar ganz schwarze Gläser auf und sehen gar nichts mehr dahinter. Dieser Gott dieser Weltzeit, wie er hier genannt wird, ist Satan, der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderwürfler heißt das Wort ganz genau. Er würfelt, er bringt Dinge durcheinander. Er hasst die Ordnung Gottes. Er hasst es, dass wir wissen dürfen, dass wir zur Herrschaft bestimmt sind. Denn habt ihr gemerkt, über was wir herrschen sollen? Man könnte es überlesen, aber da stand auch über jedes kriechende Gewürm. Weißt du, was Gott mit dem Teufel gemacht hat, als er die Versuchung hinter sich hatte? Er hat ihm die Beine genommen. Die Schlangen hatten damals noch Füße und Beine. Er wurde zum kriechenden Gewürm. Und darüber sollen wir herrschen. Oh, Leute, wenn das Christen verstehen, verändert sich alles in ihrem Leben. Aber restlos alles. Warum hat Jesus gesagt, wir sollen dieselben Werke tun wie auch er und größere? Wie konnte er das sagen? Wir wissen, was er getan hat. Wir wissen, wofür er stand. Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, in Vollmacht gepredigt, Tote auferweckt. Bitte, Jesus, das kannst du nicht so gemeint haben. Da müssen wir ein paar Exegeten an die Bibelstellen hängen, dass die irgendwas finden, was doch wohl nicht so sein kann. Es steht so drin und es ist nicht löschbar. Und es stand drin, in demselben Buch der Bibel, ihr werdet Vollmacht haben über jede Gewalt des Feindes. Über jede Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch irgendwie schaden. So, jetzt kannst du sagen, ja, schön, Pastor. Weißt du, wie weit ich davon weg bin? Nee, aber du. Und er. Aber weit von etwas weg zu sein, bedeutet nicht, dass ich mich nicht ihm wieder nähern kann. Die Richtung ist wichtiger als die. Amen. Manchmal geht es erstmal darum, die Richtung wieder zu ändern. Vom Getriebenen zum Geleiteten zu werden. Und dann kann ich die ersten Schritte gehen. Und jeder kleine Schritt führt mich näher an das heran, was Gott für mich hat. Ich weiß nicht, ob wir alle bis zum letzten Millimeter da ankommen, was Gottes vollkommener Wille für uns ist. Aber ich weiß, je näher ich komme, desto besser ist es. Die Dinge laufen besser. Es funktioniert. Erfolg stellt sich ein in Bereichen, wo ich sonst nicht weiterkomme. Mein Leben wird gesund. Ich verliere die Angst vor dem Tod mit jedem Schritt. Wisst ihr, die Christen, die Angst vor dem Tod haben, sind sehr weit weg von diesem Punkt. Zu sagen, ich bin in Gottes vollkommenem Willen. Ich gehe darauf zu. Mit jedem Schritt sinkt die Angst. Leute, wir haben ein paar Jahre auf dieser Erde. Jeder von uns hat noch ein paar Jahre, wenn es gut läuft. Gisela dachte, sie hätte noch länger. Manchmal wissen wir es nicht, manchmal verstehen wir es auch nicht genau. Aber wenn der Punkt kommt, oh, lass uns lächeln drüber gehen. Lass uns sagen, hey, die Welt hat nichts zu bieten, was mich hält, im Vergleich zu dem, was auf mich wartet. Aber das hat was mit Gott kennen zu tun. Je mehr ich Gott kenne, desto mehr real wird der Himmel für mich. Auch wenn ich ihn nicht genau beschreiben kann, aber ich weiß, Gott ist gut, was er schafft, ist gut. Wo er residiert, muss es der beste Ort der Welt sein. Ja. Und was uns davon ablenkt, sind immer dieselben Dinge. Negative Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, Ängste und Sorgen und Unglauben. Das sind die Dinge, die uns abhalten davon, so auf Gott zuzugehen. Sag Gott, jeden Tag mit dir hier ist ein Gewinn. Und jeden Tag in der Ewigkeit ist ein Sieg. Ach, ich muss hier zum Skript zurück. Der Teufel strebt nach der Art von Größe, die Gott hat. Und die Gott den Menschen, die ihm nachfolgen, zugesagt hat. Ich kann mir die Panik in seinen Augen vorstellen, als dieser erste Mensch die Augen aufschlug und diese Worte hörte, die ich ihm sagte. Er mag daneben gestanden haben. Ich gehe von aus, er war noch im Himmel zu dieser Zeit. Könnt ihr euch die Panik vorstellen? Dieser Mensch bekam all das zugesprochen, was er gerne hätte. Er wollte herrschen, aber in unguter Weise. Diktatorherrschaft im negativsten Sinne. Darum ist die Größe des Teufels auch nur sehr eingeschränkt groß zu nennen. So wie bei der Ewigkeit. Ich mag das Bild des kleinen Vogels auf dem Granitfelsen. Kennt ihr den? 1000 Kilometer hoch und 1000 Kilometer tief. So ein richtiger Würfel. 1000 Kilometern. Und dann kommt alle 1000 Jahre ein kleiner Vogel und wetzt seinen Schnabel an diesem riesigen Granitblock und fliegt wieder weg. Und an dem Tag, wo dieser Granitblock aufgerieben wurde, ist der erste Tag der Ewigkeit vergangen. Dieses Größenbild mag ich auch in Bezug auf den Teufel. Genauso groß wie dieser kleine Vogel im Vergleich zu diesem Granitblock ist der Teufel im Vergleich zu Gott. Du brauchst eine Lupe, um ihn zu sehen, wenn du Gott siehst. Wahrscheinlich eine ziemlich starke Lupe, wahrscheinlich so ein Elektronenmikroskop, damit du ihn noch siehst im Vergleich zu Gott und seiner Größe. Das versucht er gerne zu verwässern. Weißt du, er macht sich gerne groß mit den netten Füßen, die er hatte, wie diese Pferdefüße und die Hörner und was er so den Leuten alles so zeigt, ne, wie groß er ist. Und ich finde das einfach nur lächerlich, weil ich kenne die Bibel, weißt du. Und ich weiß, er ist eine geschaffene Kreatur. Es ist genauso lächerlich, wie wenn ich mich groß machen würde. Oder du dich würde sagen, ich bin wie Gott. Hey, Leute, aus Staub bist du, sagen die Katholiken, aus Staub bist du, zu Staub kehrst du zurück und dann kommst du ein Aschenkreuz drauf und haben ja einen Grund dafür. Nur das ist was wahr ist, oder? Der Körper ist Staub und wird Staub. Aber der Geist, das gottähnliche Ding, wenn es denn gerettet ist. Wow, Leute, wir werden noch Dinge ausprobieren, die wir noch gar nicht wissen, dass die gehen, obwohl die schon gingen, sogar hier in diesem Körper, wenn wir erst mal drüben sind. Der Teufel hat die Herrschaft über diese Welt von Adam übernommen, das wissen wir. Er versuchte Adam und er bekam und wurde dadurch rechtmäßiger Herrscher über diesen Planeten, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Christus zurückkam, der ja als der neue, als der zweite Adam gilt, der Gottes Desoxyribonukleinsäure hineinbrachte, wieder in das Erbgut des Menschen, die offensichtlich sehr degeneriert war zu diesem Zeitpunkt, und einen geistlichen, ein Virus ist ja ein schadhaftes Wort, eine geistliche Substanz hineinbrachte in die Menschheit, die nicht mehr da war oder kaum noch da war. Und eine neue Rasse züchtete, die wir heute als Christen bezeichnen. Eine Rasse, die es in dieser Form so ja nicht gab. Die tatsächlich diesen ersten Satz, den Adam hörte, wieder hören. Und für uns ist er bestimmt, wenn wir in Christus sind und Christus in uns. Das ist die Voraussetzung. Nicht größenwahnsinnig werden. Ohne Christus ist all das nur Makulatur, wie er es sagte. Die Herrschaft des Satans ist auch in unserer Zeit und auf unserem Planeten begrenzt. Dankeschön. Sie ist begrenzt auf Nichtchristen und sie ist begrenzt auf Christen, die unwissend und ungehorsam sind. Darf ich das so offen sagen? Ich würde es auch sonst tun. Weil wir müssen es wissen. Wir müssen es wissen. Ich war auch als Christ schon ungehorsam. Und ich weiß, was dann passiert. Es passiert immer dasselbe.
Eine kleine Tür geht auf in meinem Herzen. Eine kleine Tür, wo ich vielleicht gar nicht wusste, dass die da ist. Und schwupps ist ein Gedanke reingekommen. Irgendein Wort. Und das war nicht gut. Daraus entsteht eine Haltung, eine Handlung, Worte, Taten. Und ich komme in Probleme. Nicht, weil Gott das wollte, sondern weil ich mich entschieden hatte. Wie Adam damals. Wir können uns immer noch entscheiden, für oder gegen Gott, Gott zu gehorchen, unser eigenes Ding zu drehen. Gott lässt uns das machen. Er sagt, ich liebe dich, Sohn, aber weißt du, es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Ich habe dich ja so geschaffen, dass du entscheiden kannst. Ich wollte ja, dass du einen eigenen Willen hast und ich wollte und wünsche mir, dass du mich wählst. Mein kleiner Junge vorne war sehr, sehr verschmust. Ist nicht immer so, aber kam und ständig an mir und ich habe das genossen als Vater. Kannst du das vorstellen? Es ist so schön, wenn da jemand dir einfach seine Liebe schenkt, sein Vertrauen schenkt. Kannst du dir vorstellen, dass Gott genauso über dich denkt? Egal wie groß du bist, ob du als Mann weniger Haare hast inzwischen, als Frau ein bisschen kräftiger bist. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich immer noch als sein Baby sieht? Als sein Mädchen, als sein Junge? Egal wie groß du bist. Meine Mama sagt immer noch, bist immer noch mein Bub. Bleib doch, oder? Es ändert sich doch nicht mehr wirklich. Und Gott liebt es, seinen Bub und sein Mädchen bei sich zu haben. Und jede Berührung von ihm heilt unsere Wunden. Achte mal drauf. Johannes schreibt im 1. Johannes 5,19, also kurz nach der Stelle, die unsere Basisstelle für heute ist. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Das bedeutet Gottes Kinder. Die ganze Welt dagegen im Argen liegt oder sich in der Gewalt des Bösen, das heißt des Teufels, befindet. Wir wissen das. Wir wissen, es gibt Schwarz und Weiß in diesem Bereich. Definitiv. Mein dritter Punkt. Wir wissen jetzt, und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, wir wissen, dass du von Gott stammst. Ist das angekommen? Du stammst von Gott. Du bist sprechender Geist. Wir wissen, dass die Welt immer noch unter Fremdherrschaft steht. Und drittens, der in euch lebt, oh, ich mag das, ist größer als der, der in der Welt herrscht. Hier kommen jetzt ein paar lebensverändernde Wahrheiten. Von dir angewandt können diese Wahrheiten alles verändern und dein Leben auf die Siegesstraße verlegen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Dein proaktives Handeln und dein Entscheiden im Glauben, Dinge grundsätzlich zu verändern, bringen dich in Gottes vollkommenen Plan und damit auf Erfolgskurs. Ich möchte betonen, Erfolg in diesem Maß ist nicht immer dasselbe, was die Welt darunter versteht. Möglicherweise wirst du kein Millionär und bist trotzdem erfolgreicher als einer. Okay? Wir wissen, wir glauben an Wohlstand und all diese Dinge, nur Wohlstand ist auch unterschiedlich definierbar. Und in unserem Leben brauchen wir ein unterschiedliches Maß. Nicht jeder braucht eine Million. Manch einer braucht viel mehr eine liebende Ehefrau. Oder Kinder, die sich gut entwickeln. Versteht ihr? All das gehört zusammen. Deswegen wird es uns auch finanziell nicht schlecht gehen. Sag doch mal einer Amen. Ihr seid ja wie eine deutsche Gemeinde. So. Stillung. Okay, ist so schön warm, da kann man auch wegnicken. Da habe ich ein bisschen Furcht vor. Okay, noch eine Wahrheit. Gott ist größer. Gott ist größer. Ein paar Bibelstellen, die zitiere ich jetzt nur. Könnt ihr im Handout nachher nachlesen. Die Bibel sagt, Gott ist größer als der Mensch. Gott ist größer steht da als die Götter. Also die menschgemachten Dämonenbeförderungen, so sage ich mal. Ja. Das sind ja oft Dämonen, die diese Götter widerspiegeln. Das sind irgendwelche geschaffenen, gefallenen Geister, die haben voll versagt, nee, Losergeister. Und die werden dann erhoben von irgendwelchen törichten Menschen in einen Götterstatus. Das ist eigentlich lächerlich, aber es passiert immer noch. Immer noch heute in unserer Zeit gibt es das immer noch. Gott ist größer, steht da, als der Tempel. Matthäus Evangelium. Das heißt, Gott ist größer als Religion. Und auch größer als christliche Religion. Gott ist sogar größer als das Christuszentrum Limburg. Preis sei Gott dafür. Gott ist größer als jede Gemeindebewegung, jede Gemeindeform, jede Kirche. Gott ist größer. Sonst könnte er nicht sagen, bleibt in mir. Und ich in euch. Und dann werden wir bitten, was ihr wollt und werdet empfangen. Wir müssen in ihn hineinpassen. Sogar als ganze Christenheit der Welt müssen wir da noch Platz finden. Und glaubt mir, danach ist immer noch viel Platz. Und dann sagt Johannes, Und ich meine, Johannes kannte ihn. Er ist der Posten der Liebe. Er hat auf, so wie Kaleb heute auf meinem Schoß, hat er seinen Kopf auf Jesus seinen Schoß gehabt. Er war der Lieblingsjünger. Und er sagte, Johannes 10, 29, der Vater ist größer als alles. Größer als das Leben, so wollte ich erst die Predigt nennen. Das ist er, größer als das Leben. Manchen Menschen sagt man ja so einen Satz, ne? Greater than life, greater is life. Niemand ist größer als das Leben, außer er. Und er ist es, das ist biblisch. Die alttestamentlichen Verheißungen gelten auch uns im neuen Bund, zum Beispiel diese. 5. Mose 20,1. Wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und Ross und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, ist mit dir. Okay, ich muss mich also nicht fürchten, wenn mir was Größeres begegnet. Und es ist so, dass es größere Dinge passieren und begegnen. Mir sind schon große Katastrophen begegnet, gesundheitliche, echte Herausforderungen, die größer waren, als ich so fassen konnte. Mir sind Tragödien begegnet, in meinem Leben, im Leben von anderen. Herausforderungen, wo ich nicht wusste, wie ich da je drüber komme. Finanzielle Krisen. Ich kenne das auch alles. Aber ich habe herausgefunden, dass Gott derselbe ist wie damals. Wenn er bei dir ist, brauchst du dich nicht zu fürchten. Du kommst da raus und du gehst da durch. Und danach ist es besser als vorher. Das habe ich jedes Mal erlebt und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Dass das nicht alle erleben, hat viele Gründe, aber die haben wir jetzt nicht Zeit, uns auszutauschen. Aber vieles hat mit Unglauben zu tun oder mit Ungehorsam. Ich möchte ganz ehrlich mit euch reden. Das ist der Hauptgrund, warum manche Christen nicht das erleben, was sie erleben sollen. Und das ist tragisch. Und ich glaube, niemand ist trauriger darüber als Gott selbst. Weil letztendlich wird ja auch sein Ruf dadurch geschädigt. Leute sehen, wie jemand furchtbare Dinge erlebt und nicht rauskommt. Und sie sagen sich, na gut, wenn das Christentum ist, lach mich bitte nicht mehr in deine Gemeinde ein. Ich habe genug Probleme, okay? So, das könnte eine logische Erklärung sein, würde ich verstehen, wenn jemand so Dinge mitbekommt. Leute sollten in unserem Leben ganz andere Dinge mitbekommen und sagen, wow, also hier bei dir geht hier was ab. Ja, wie es dir geht und wie du da durch diese Krise durchgegangen bist, also jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie du das geschafft hast. Und dann kannst du von ihm erzählen. Gott muss in uns bleiben, ich habe es eben kurz erwähnt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Johannes 15, 7. Vielleicht die stärkste Verheißung im ganzen Neuen Testament. Und das Ding, was ich mir wünsche, mehr als alles andere, dass wir das verinnerlichen. Weil dann haben wir uns vieles, vieles erspart. Und vieles andere wird auf einmal klar. Wenn wir verstehen, dass es an uns liegt, ob wir in Christus bleiben und ob seine Herrschaft bleibend in uns ist oder nicht. Weil die Dinge passieren nicht, indem ich mich sonntags in Gottesdienst setze. Das reicht niemals. Ich kann hier inspiriert werden, ermutigt werden, aber dann kommt mein Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag und ich bin als Christ mündig und verantwortlich, mich selbst zu ernähren mit Gott. Und wenn ich mir da keine Zeit für nehme, dann gibt es keine Macht der Welt, die das für dich ausgleichen kann, wenn der Feind dann gegen dich anrennt. Wie denn auch? Du hast ja die Stütze sozusagen außen vor gelassen. Und manch einer sagt, ich habe keine Zeit fürs Gebet, bis er auf einmal sehr krank wird und ganz viel Zeit hat. Und manchmal reicht der Zeitpunkt dann nicht mehr, der Zeitraum, der noch bleibt, um Heilung zu empfangen, um Glauben aufzubauen, all das zu tun. Ich rate dir, tu das täglich. Täglich. Dass deine Zeit mit Gott ist wichtiger als eine Serie jeden Tag zu schauen, wichtiger als die Tagesschau. Für manchen heißt das, dass die Tagesschau weg hast, eine Viertelstunde jeden Tag, wo du mit Gott verbringen kannst. Das kann dein Leben retten. Vielleicht nicht heute, aber zu irgendeinem Zeitpunkt, wo irgendeine Krise anklopft und du sagst, ich bin vorbereitet. Ich weiß, wie ich jetzt hiermit umgehe. Ich weiß, was Gottes Wort dazu sagt. Und nicht nur hier, ich weiß es hier. Und ich kann dadurch automatisch ein Wort oder ein Verhalten zeigen, was mein Leben rettet. Ich weiß nicht, ob meine Kinder alle noch am Leben wären, wenn ich das nicht gemacht hätte in manchen Situationen. Ich habe ein paar Beispiele schon früher mal erzählt. Lauter Stamps Studienbibel, das findet ihr auch auf dem Handout, können wir folgendermaßen sicherstellen, dass wir in ihm bleiben. Erstens, das Lesen und Studieren des Wortes Gottes, damit seine Wahrheit auch unsere Gedanken und Herzen durchdringt und unser Handeln bestimmt. Zweitens, eine gute Gebetskultur, bei der man auf Jesus hört und Kraft von ihm empfängt. Drittens, das Befolgen seiner Gebote, denn darin zeigt sich unsere wahre Liebe zu Christus. Und viertens, wenn wir unser Leben auf geistlichem Gebiet reinhalten, indem wir im Wort Gottes bleiben, der Versuchung widerstehen und der Führung des Heiligen Geistes folgen. Das sind vier sehr pragmatische Punkte. Lest ihr euch in Ruhe noch im Handout noch mal durch und geht doch damit mal in eure nächste Woche und sagt, okay Gott, das mache ich. Das ist nicht schwer, jeder kann das. Ich reserviere da eine gewisse Zeitbudget und fange an, das zu tun. Gott muss herrschaftlich bleiben. Es heißt in Jakobus 4, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Oh. Damit Gott herrschaftlich in uns bleibt, gilt es also Folgendes zu beachten. Wir gehen heute wirklich ein bisschen ins Wort, ich hoffe, das dient euch. Wir sollen uns aktiv Gottes Herrschaft und Leiterschaft unterordnen. Er muss unser Chef sein. Dem Teufel, der Sünde und der Versuchung sollen wir widerstehen. Widerstehen heißt, ich stehe und bewege mich nicht rückwärts. Das heißt Widerstand. Der Teufel versucht und ich bleibe stehen. Wenn Gott sagt, wir sollen widerstehen, bedeutet es, dass wir es können. Er gibt uns keinen Auftrag, den wir nicht tun können. Wenn der Teufel so ein 3-Tonnen-Gerät wäre und würde gegen uns anrennen und wir wären in unserer Kraft, wir wüssten, wir würden es nicht schaffen. Deswegen, wenn Gott sagt, wir sollen widerstehen, dann können wir auch widerstehen. Der Teufel ist nicht so groß, wie er tut. Er ist ein zahnloser Löwe, sagte mir jemand. Eine Haltung der Buße und der schnellen Vergebung. Leute, lebenswichtig. Lebenswichtig. Wenn ihr irgendwo jemanden habt, der euch geärgert hat, vergebt sofort. Ob der dabei ist oder nicht, sprecht es aus. Sag in Jesu Namen, vergebe ich dieser Person den Satz oder die Handlung. Und ich hab's los. Ob die Person hat immer noch ihr Problem, aber ich hab's nicht mehr. Und ich nehme es auch nicht. Ich vergebe, ich liebe, ich bleibe in der Liebe drin. Ja, und das wäre das Letzte, einen beständigen Lebensstil der Liebe. Der Herr aber ist Geist, 2. Korinther 3, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich habe euch das auch schon mal gesagt, wo hier im Grundtext Folgendes steht, aber der Herr, der Geist ist, steht da wörtlich, wo aber der Geist Herr, Freiheit, das ist, was im Grundtext steht. Wo der Geist Herr, Freiheit, nicht wo der Geist ist, wo der Geist Herr ist. Bedeutet diese Schriftstelle im Grundtext. Und das ist ein großer Unterschied. Jeder, der Jesus mal angenommen hat und ernsthaft die Entscheidung getroffen hat, empfängt den Heiligen Geist. Aber nicht in jedem, der das getan hat, herrscht der Heilige Geist. Manchmal wird er genommen, um irgendetwas zu begünstigen. Oh, Herr, gib mir mehr Geld, Herr, gib mir eine Frau, die mich wirklich liebt, und Herr, gib mir, sorg für meine Heilung und mach dies und jenes. Dann wird der Heilige Geist instrumentalisiert, anstatt dass er Herrschaft hat. Nicht, dass der Heilige Geist das nicht sowieso alles tun will. Aber führt er mich oder führe ich ihn? Dr. Cho sagte immer, der Heilige Geist ist der Senior-Partner. Ich bin der Junior-Partner. In der Geschäftswelt heißt das, er ist der Boss. Ich habe auch was zu sagen, er ist der Boss. Und ich entscheide mich, dass er der Boss ist. Ist er dein Boss? Guter Moment, laut Ja zu rufen. Ja, mein Boss ist der Heilige Geist. Halleluja. Ich mag die Predigt. Es geht hier im Kontext darum, gezielt in seinen Geist zu sehen, statt auf sein Fleisch. Wir haben uns ja neulich mit den Werken des Fleisches befasst. Ich hoffe, ihr habt alle die Predigt inzwischen nachgehört, die ihr nicht da wart, an dem Erweckungsgottesdienst. Die ist sehr, sehr wichtig. Schwarzbrot. Nehmt es mit. Wir werden irgendwann auch die Früchte des Geistes anschauen, die Frucht des Geistes und auch die letzten vier Werke des Fleisches, die ich euch vorenthalten habe. Die gucken wir uns auch noch an. Die Betonung hier liegt auf beständig. Beständig das Richtige tun, gleich Erfolg. Denn nur dann gibt es die Ernte, laut Galater 6, Vers 9. Wir müssen unseren Glauben zeigen. Zumindest sagt es Hebräer 3, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Der Hohepriester meines Bekenntnisses lässt mich durch mein Bekenntnis die Größe bestimmen, die ich erreiche. Der Hohepriester meines Bekenntnisses lässt mich durch mein Bekenntnis die Größe bestimmen, die ich erreichen werde. Was ist Bekenntnis? Bekenntnis ist das, was ich ausdrücke. Ist das, was ich glaube und sage. Das ist ein Bekenntnis. Und er wird genannt der Hohepriester meines Bekenntnisses. Was bekenne ich denn, wenn Druck auf mein Leben kommt? Das ist oft das wahre Bekenntnis. Weil es geht immer darum, was das Herz glaubt und der Mund bekennt. So haben wir alle eine Rettung erfahren, als wir Jesus angenommen haben. Und genauso funktioniert es, wenn wir etwas im Glauben nehmen. Im Herzen müssen wir Glauben ausgesät haben. Ohne das entsteht kein Bekenntnis, was so genannt werden kann. Oder ich habe ein falsches, ein schlechtes Bekenntnis. Ich bin so krank, mir geht es so schlecht. Oh, das ist nicht so schwer. Wenn du krank bist und es dir schlecht geht, kannst du das ganz einfach glauben. Das ist ganz leicht. Du kannst das auch jedem sagen. Du kannst das Bekenntnis rund erneuern. Jede Stunde neu. 10 Leute anrufen und sagen, du weißt also, Heike, oh, mir geht es schon den ganzen Tag so schlecht. Ich habe Fieber. Dann zähle ich alle meine Symptome auf und überhaupt mir geht es so schlecht. Heike, weiß nicht, wie kann Gott das zulassen? Und warum geschieht gerade mir das? Und bla, 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 Müll, Müll. Was wird passieren? Was wird mein Bekenntnis auslösen? Ich hoffe immer an der Stelle, dass Jesus da die Ohren zuhält. Und das Bekenntnis nicht auch noch verstärkt. Aber es gibt andere, die sehr genau hinhören und sagen, ah, Bernd, ja, ich hab dich. Ja, cool. Du hast gesagt, du empfängst. Das ist ein göttliches Prinzip. Ich helfe dir ein bisschen. Der Teufel hilft ein bisschen, wo er kann, wo er eine offene Tür findet. Gibt ein bisschen mehr davon, beschäftigt mich ein bisschen mehr, lässt mich noch ein bisschen trauriger sein und gibt mir dann vor allem Leute, die mir dann genau das sagen, was ich ja hören muss. Du Armer, ja, wie kann das denn sein? Du bist doch ein Mann Gottes. Wie kann dir denn sowas passieren? Also, das ist nicht richtig. Gott hat wohl einen schlechten Tag heute. Und so kann man sich, wisst ihr, dann antworte ich wieder, ja, das ist, ich kann es ja auch nicht verstehen. Wie kann er mich so im Stich lassen? Und bla, 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 Müll, Müll. Und schon bin ich viel kranker, als ich vorher war. Die nächsten 10, die ich anrufe, da finde ich auch wieder einen dabei. Reinhard Bunke sagte kürzlich auf einer Konferenz, wo wir waren, einen ganz tollen Satz. Er sagte, ich habe mich entschieden, nie wieder Unglauben zu trösten. Und die Versuchung ist da, wenn jemand kommt und sagt, mir geht's so schlecht. Ach, du Armer. Sag nicht, du Armer. Mach, klipp den Mund zu. Der ist nicht arm. Vom Stand her, wenn es ein Christ ist, ist es ein reicher Mann. Reich an allem, was Gott hat. Nur er fühlt gerade anders. Er fühlt anders, stimmt's? Er erlebt gerade andere Dinge. Er erlebt andere Tatsachen als die Wahrheit. Aber die Wahrheit kommt aus dem Wort Gottes und aus dem Geist Gottes. Und die Wahrheit verändert die Tatsachen. Die Tatsachen verändern nie die Wahrheit, aber sie können meine kleine innere Wahrheit verändern. Das, was ich glaube. Das, was ich erlebe. Unser Bekenntnis besteht letztlich immer aus diesen Elementen. Erstens unsere Haltung. Unser Glauben, unser Zweifel, Demut und Stolz, Hingabe, Verweigerung, Wahrheiten oder Lügen. Das ist das Erste, wo unser Bekenntnis daraus besteht. Das Zweite ist, es sind unsere Entscheidungen. Und zwar die bewussten und die nicht bewussten Entscheidungen. Nicht alles, was wir entscheiden, wissen wir. Darum haben wir ja Menschen um uns herum, die uns manchmal hinterfragen und sagen, warum hast du das jetzt gerade gesagt oder getan? Habe ich das? Stimmt. Weiß gar nicht. Okay, lass uns das so machen. Frag mal, Gott, warum habe ich das gerade gesagt? Gott, warum habe ich das gerade gesagt? Jetzt verstehe ich. Und dann brechen Dinge durch. Unseren Worten, allen Worten, auch denen, die wir gedankenlos sprechen, haben Bekenntnis Einfluss. Und unseren Taten, und zwar gerade denen, die ich tue, wenn ich unter Druck gerate. Meine alten Muster, dass der alte Mensch, der wieder auftaucht aus dem Taufwasser und meinen Namen ruft und sagt, ich war doch so gut, oder? Du magst mich doch. Guck mal, diese eine Schwäche ist doch nicht so dramatisch. Tu es doch wieder. Tu es doch einfach. Geh deinem Gefühl nach. So viel zu dem Bekenntnis. Lasst uns unserem Hohepriester gute Bekenntnisse geben. Sprich über das, was du willst, nicht über das, was du hast. Sprich über das, was du willst. Über das, wo du weißt, Gott will das für dich. Erinnert euch, mit meinen Knien ein Jahr lang habe ich gesprochen, was ich wollte, im Gegensatz zu dem, was ich fühlte, ein Jahr lang Knieschmerzen, kaum gehen können und doch immer gesagt, ich bin geheilt in Jesu Namen. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Ich bin geheilt in ihm. Er sandte sein Wort und heilte mich und. Ich konnte mir manchmal selbst nicht mehr zuhören. Wenn ich Treppen runtergegangen bin, hatte diese Schmerzen und habe dann diese Sätze gesagt, statt au, 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 au. Weil au, 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 ändert nichts. Und jedem dazu erzählen, wie schlecht es mir ging, einige haben das gar nicht so richtig mitbekommen. Das ist gar nicht schlimm. Nicht, dass ich es niemandem gesagt hätte. Ich habe schon meine Leute, denen ich das sage und die mir auch, die meinen Unglauben nicht trösten. Nicht sagen, du arme, arme Bett, oh, wollen wir den Rollstuhl kaufen? Dann kann ich dich doch schieben. Ich diene dir gerne, Pastor. Nein. Doch Leute, die sagen, hey, bleib nicht in dieser Haltung. Erwarte was anderes. Meine Frau sagt, in einem Jahr bist du wieder hergestellt. Hat sie gesagt. Die Ärzte sagten, neue Kniegelenke, ich konnte nichts mehr machen, alles kaputt. Ich sagte ihr, der Mensch denkt und Gott lacht. Lukas 7. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Oh, Johannes war ein Held seiner Zeit. Er war ein Führer. Leute folgten ihm, gingen in die Wüste, ließen sich taufen, sogar Beamte und Römer und alles Mögliche. Und Jesus sagte, es kommt eine Zeit sehr bald, in der das Reich Gottes auf diesem Planeten allumfassend verfügbar ist. Wir nennen diese Zeit den neuen Bund. Die Zeit begann an dem Tag seiner Auferstehung, als das Reich Gottes durch den Heiligen Geist vorbereitet und dann zu Pfingsten vollständig in Kraft gesetzt wurde. Der Kleinste, der in diesem Reich sich aufhält, ist größer als Johannes. Weil er hat etwas, was Johannes nicht hatte. Er hat die Kraft des Heiligen Geistes. Und Leute, wenn ihr für irgendwas dankt morgens in eurer Gebetszeit, dankt Gott für den Heiligen Geist. Der macht den ganzen Unterschied aus in unserem Leben. Jeden Tag. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft auf Erden. Er wird bezeichnet als Waffenmeister. Er führt uns all die Dinge, die wir brauchen. Er gibt die Weisheit. Er gibt all die Dinge, die wir brauchen, um ein Leben zu leben, das Gott gefällt und das von Gott gesegnet werden kann. Er ist der große Segen. Er ist das Angeld auf die Ewigkeit. Jesus beschreibt hier ein neues Geschlecht der Riesen. Nicht mehr die Söhne Enaks, wo Goliath einer von war. Er beschreibt ein neues Geschlecht der Riesen. Eins, was er formt. Was er vorbereitet hat, wo er durch Christus die DNA hineingelegt hat. Er beschreibt dich und mich als Geschlecht der Riesen. Dem Stande nach bist du es schon. Dem Zustande nach weiß ich es nicht. Das weißt du besser als ich. Aber dass wir uns entwickeln von dem Stand, der uns gehört, hin auch zur Auswirkung des Zustandes, in unserem Alltag, in unserem Sonntag, in unserem engsten vertrauten Kreis. Leute, da sind wir doch die Echtesten. Zu Hause, wenn keiner zuguckt, nur die Familie da ist. Bist du da ein Riese oder nicht? Und wenn du da ein Riese bist, bist du überall einer. Wenn du dich da entwickelst und der Mann, die Frau bist, der Jugendliche, den Gott liebt und der auf Gott hört und der sich von Gott führen lässt, kannst du es überall sein. Die wichtigsten Siege werden immer erst zu Hause ausgefochten. Und wenn unser Haus in Ordnung ist, dann kann Gott uns überall einsetzen und gebrauchen. Wir sind Reich Gottes Menschen, Leute. Er spricht hier von dem riesigen Potenzial, was durch Gott in dir vorhanden ist. Es heißt, 1. Johannes 5, Vers 4, ich lese es nochmal. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Und es ist egal, ob du dich danach fühlst oder nicht. Das ist Wahrheit. Und Wahrheit möchte deine Tatsachen beeinflussen, weißt du? Johannes selbst erklärt hier, dass jeder Christ das Potenzial und die Berufung hat, über die Welt zu triumphieren und in seinem Leben zu herrschen. Und da sind wir wieder im 1. Mose 1, 26. Der Weg ist durch aktiv gelebten Glauben. Meine Haltung, meine Entscheidung, meine Worte und Taten. All das bewirkt es. Und so gilt diese Aufforderung einem jeden von uns, unsere Basisbibelstelle für dieses Jahr. Ich lese sie nochmal, 1. Johannes 4,4. Ihr jedoch stammt von Gott Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, der von dem die Welt beherrscht wird. Das sind gute Nachrichten. Das gilt auch nicht nur für das Jahr 2016. Das gilt für unser ganzes Leben. Der in mir lebt. Wenn der Teufel kommt, muss nicht sagen, hey, ich bin der gewaltige Bernd. Nee, es geht andersrum. Wenn du in Christus bist, sieht der Teufel dich gar nicht mehr. Aber er sieht den, in dem du bist. Er sieht Christus. Er riecht die Fußsohlen, die auf ihm standen, auf Golgatha. Er riecht den, der ihn geschlagen und besiegt hat für alle Zeit. Er sieht ihn. Er fürchtet ihn. Er fürchtet nicht mich, nicht dich. Aber wenn du in Christus bist und er in dir. Und wenn die Worte, die du machst, genauso machtvoll sind, wie wenn die Worte direkt aus dem Mund Gottes kämen, dann weiß er, wer gewonnen hat. Und dann gibt es keinen Kampf in dieser Weise, dass du gegen den Teufel fechten müsstest oder was. Dann sprichst du und er geht, weil er sonst leiden würde. Er hasst das Wort. Er fürchtet sich. Gott hat uns als Gemeinde ein weiteres Jahr geschenkt. Er hat uns, die wir hier sitzen und leben, ein weiteres Jahr geschenkt. Was werden wir damit tun? Wie werden wir es nutzen? Ich bin entschieden, den Status quo zu verändern. Ich bin entschieden, mich Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Du auch? Achte immer darauf, all das Deine zu tun, um beständig in ihm zu bleiben. Denn das ist alles, was es bedarf. Übe gute Rituale ein und installiere gute Gewohnheiten. Oft sind das die Dinge, die uns zum Durchbruch verhelfen. Wenn wir eine Gewohnheit aus etwas machen, was gut und richtig ist. Der Feind weiß um die Macht der Gewohnheiten. Bestimmt hat jeder von uns auch Gewohnheiten, die nicht so gut sind. Und wenn wir die austauschen gegen gute Gewohnheiten, fängt Sieg an, in deinem Leben zu strahlen. Sei bereit, dem Feind zu widerstehen. Sei im Widerstand. Das ist unser Job, das ist unsere Rolle. Zu widerstehen, um die Herrschaft über die Bereiche unseres Lebens zu behalten. Denn die haben wir geschenkt bekommen, durch ihn. Und wir weiten diese Herrschaft aus mit jedem, dem wir zu Christus führen und mit jedem Christen, dem wir helfen zu erkennen, was die Wahrheit ist, was unser Bekenntnis macht, wer der hohe Priester unseres Bekenntnisses ist, was die neue DNS in uns tut, wer wir in Christus sind und wer er in uns ist. Das ist unser Lebensjob auf diesem Planeten. Ich fasse zusammen. Du jedoch stammst von Gott. Die Welt steht noch unter Fremdherrschaft. Aber der, der in dir lebt, ist das größte Wesen im Universum. Niemand und nichts kann ihm jemals widerstehen. Und das zu wissen, hat die ersten Christen zu Dingen bevollmächtigt, die wir heute nur staunend betrachten. Wenn du dir die Missionsaktivitäten anschaust mit den primitivsten Mitteln dieser Zeit, wie innerhalb von einer Generation die damals ganz bekannte Erde erreicht wurde, was die Leute bezahlt haben für den Preis. Warum haben die das denn gemacht, wenn das alles nur eine nette Religion gewesen war? Die Leute wussten um den, der in ihnen herrschte, besser als wir manchmal. Und ich bete, dass wir das mehr und mehr herausfinden, wer er ist. Die große Frage, die ich euch vor Weihnachten vor einem Jahr gestellt habe, who am I? Wer bin ich? Ist die Frage, die die Menschen mehr interessiert als irgendwas sonst auf dieser Welt. Jeder hat diese Frage. Jeden, den ich treffe, hat diese Frage. Nicht jeder stellt sie, aber jeder hat sie. Wer bin ich eigentlich, wenn ich älter werde? Wenn ich nicht mehr so stark bin, nicht mehr so hübsch bin, krank bin, arbeitslos bin. Wer bin ich denn dann noch? Wie definiere ich die Größe? Jeder möchte doch wissen, wie. Und ich sage dir, wenn ich weiß, wer er ist, weiß ich, wer ich bin. Weil vor allem bin ich sein Junge. Vor allem. Wenn ich kein Pastor bin, wenn ich kein Ehemann wäre, wenn ich kein Vater wäre, wenn ich kein Angestellter wäre, wenn ich krank wäre, wenn ich egal, ich wäre immer noch sein Junge. Und das definiert, wer ich bin. Er hat alles bezahlt dafür, dass ich sein Junge sein kann. Ich habe nur Ja gesagt. Er hat am Kreuz bezahlt. Und bis heute genieße ich das. Zunehmend genieße ich das, weil ich immer mehr erkenne, was das eigentlich bedeutet. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich davon keine Ahnung. Ich habe nur Leuten vertraut, die um mich rum waren, die gesagt haben, das Beste, was du tun kannst. Da sage ich, okay, dann tue ich es auch, weil ich hatte nicht wirklich so viel Gutes in der Zeit. Und dann habe ich gemerkt, Stück für Stück, in Jahren und Jahrzehnten, wie gut er ist und wie viel besser das war, was ich da getan hatte, als ich das vorher überhaupt dachte. Gott ist gut und Gott liebt dich. Bitte steht doch mit mir. Gott ist hierher gekommen wegen dir. Und zwar wegen dir, wenn du ihn schon kennst, und wegen dir, wenn du ihn noch nicht kennst. Und beide Gruppen sind seine Zielgruppen, weißt du? Er liebt die, die ihm nachfolgen. Und er liebt die, die das noch nicht tun. Betet doch dieses Gebet mit mir, wenn du diese Nachfolge haben möchtest, wenn du mit Christus leben möchtest, dann sprech mit mir. Vater im Himmel, in Jesu Namen komme ich zu dir. Und ich bekenne, ich schaff's nicht. Ich habe gesündigt. Ich habe Fehler gemacht. Und ich brauche dich. Bitte vergib mir all meine Lebensschuld. Ich entscheide mich heute, dir nachzufolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Wer von euch oder wer von Ihnen hat dieses Gebet heute zum ersten Mal richtig klar gemeint und gesprochen? Darf ich das sehen? Ich möchte Sie nur beglückwünschen, passiert nichts Schlimmes. Ich sehe keine Hand. Aber vielleicht ist jemand zu Hause im Livestream oder jemand, der diese CD irgendwann hört oder diese Predigt hört. Ich möchte Ihnen sagen, Sie haben die beste Entscheidung Ihres Lebens getroffen. Und von heute an ist er bei Ihnen in allem, was Sie tun. Und ich bete, Herr, dass du diese Person, diese Tochter, diesen Sohn, dass du ihn ab heute führst. Und auch wenn das erst nach Jahren gehört wird, was ich jetzt bete, bete ich, dass dieses Gebet Kraft hat. Kraft hat zu erneuern und Kraft hat die Tatsache unter die Wahrheit zu stellen. Und dass deine Wahrheit, Herr, deine Güte und deine Stärke die Tatsachen im Leben dieses kostbaren Menschen verändern. Dass Heilung einzieht, wo Krankheit war. Wohlstand, wo Mangel. Beziehungen wieder heilen und Ehen gesund werden, wo das nicht der Fall ist. Ich danke dir, Herr, dass ewiges Leben einzieht in diesem Moment. Amen. Amen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und übergebe an meine wundervolle Frau. Und vergesst nicht, das Handout mitzunehmen. Hier steht nochmal alles dran.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.